Football O'Clock.
He's at the 30. He's at the 20. He won't give it up. Oh, my God. No! 2 seconds on the clock.
Football O'Clock. Es ist Zeit. Es ist Zeit für American Football. Es ist Zeit für American Football aus der NFL. Es ist Zeit für ihn, den Tight End der Arizona Cardinals. Es ist natürlich Bernhard Zajkowicz und auch vor Woche 8 wollen wir lange und ausführlich von ihm hören. Schön, Bernhard, dass du einmal mehr hier bei Winter Day Football O'Clock bist.
Ich freue mich auch sehr. Servus.
Bernhard, das wird die erste von insgesamt 2 Zusammenkünften in dieser Woche sein. Wir sprechen hier ganz regulär in 3 Teilen über die Arizona Cardinals, über den Sieg von gestern gegen die Los Angeles Chargers, über unser Thema der Woche, das ist dann natürlich Primetime, und über alles, was uns sonst noch so in der NFL beschäftigt. Aber am kommenden Samstag, ja, das wird mit Erscheinen dieser Folge dann schon in 3 Tagen sein, gastieren wir in Salzburg. Du remote, ich tatsächlich physisch. Es gibt ein Winter Day Football O'Clock on Tour. Wir hatten ursprünglich schon beabsichtigt, eines im Sommer zu machen. Da ist uns dann die Fußball-Europameisterschaft ein klein wenig in die Quere gekommen. Aber wir dürfen dieses Mal unsere Zelte im American Football Zentrum Salzburg aufbauen. Das ist ein Schmuckkästchen und glaubt, neben der Ravelinstraße und dem Trainingszentrum der Vienna Vikings ein Vorzeigeprojekt in Österreich. Da gibt's auch eine wunderbare Sportsbar, die dem Ganzen spendiert worden ist, und dort wird's hochkarätigste Talkpartner geben. Einerseits mal Coach Max Sommer, der Head Coach von Team Austria, der Österreich vergangenes Jahr zum lang ersehnten Europameistertitel geführt hat. Andererseits machen wir einen kleinen Ausflug in Richtung Flag Football. Dort ist der Head Coach des amtierenden, festhalten, Vize-Weltmeisters Österreichs zu Gast, nämlich Michael Salamon. Der hat sein Team im August in Finnland zu WM Silber geführt im Flag Football. Wir sprechen mit Andreas Pröller. Das ist so für mich ein klein wenig der Rob Gronkowski Österreichs, vor es Rob Gronkowski gab. Ein unfassbarer Tight End zur aktiven Zeit. AFBÖ, also Verbands Hall of Famer und mittlerweile Sportdirektor, der wird extrem viel spannende Sachen zu erzählen haben, gerade was auch die Ausrichtung des Verbandes anbelangt, athletisches, in welche Richtungen es geht, um Talent zu produzieren. Und zu guter Letzt wirst auch du dann dem Publikum zugeschalten werden. Kann man vorstellen, dass es viele, viele Fragen gibt, die du vielleicht beantworten musst. Wir werden intensiv über das Gameplanning für die nächste Cardinals-Partie gegen die Miami Dolphins dann auch sprechen. Wie cool ist es auch zu wissen, dass das Haus mit hoher Wahrscheinlichkeit voll sein wird? Wie cool ist es auch zu wissen, dass NFL-Football in Salzburg so interessiert?
Ja, generell sehr cool. Also ich habe das natürlich auch mitbekommen, dass das da alles frisch und neu gebaut worden ist. Ich glaube, der Yannick Meyer hat da jetzt gerade ein Camp gehabt, so ein Receiver-Dings. Ich glaube, das war in der Facility. Deshalb wäre es sehr cool, dass Football wächst, einfach generell in Europa, Österreich. Und auch schön, dass wir da ein kleiner Teil davon sein können.
All diejenigen, die jetzt Interesse haben und vielleicht auch im Großraum Salzburg daheim sein sollten. Samstag, 26. Oktober, ja, das ist der österreichische Nationalfeiertag und den feiern wir mit ein klein wenig Football-Talk im American Football Zentrum Salzburg, Vulgo Dax Pond, so ist es richtig, ab 19 Uhr mit 4 hochkarätigen Gästen. Es wird dazwischen auch immer wieder Pausen geben und Opportunitäten mit den Gästen am Panel so ein klein wenig zu plaudern. Hoffentlich ein sehr netter Abend, wird nicht nur live aufgezeichnet mit Audio, sondern auch mit einer Kamera begleitet. Ja, Winter Day lässt sich das nicht nehmen, das auch ins richtige Licht zu rücken. Und für all diejenigen, die sich dann vielleicht gleich auch ein Football-Wochenende machen möchten, am nächsten Tag, am 27. Oktober, gibt's in eben jenem American Football Zentrum in Salzburg einen Game Day powered by Winter Day, das EM-Grunddurchgangsspiel Nummer 2 zwischen Österreich und Team Serbien. Wenn Österreich gewinnt, wird man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dann im EM-Halbfinale auf den Lieblingsnachbar gegen Deutschland antreten. Soweit ist es noch nicht, aber Winter Day Football O'Clock on Tour am 26. ab 19 Uhr. Der Game Day presented by Winter Day am 27. Oktober ab 13 Uhr. Beides im American Football Zentrum in Salzburg. Und damit ist dieser Veranstaltung hoffentlich Genüge getan. Bedeutet für uns, dass wir unser Visier nach vorne richten und auch ein klein wenig zurück. Wir sprechen über dein Team, wir sprechen über
die Arizona Cardinals.
Ein knapper, aber dringend benötigter Sieg gegen die Los Angeles Chargers, den Monday Night Football gebracht hat für die Arizona Cardinals. Wie würdest du diesen Sieg beschreiben oder bezeichnen? Ist es ein Arbeitssieg? Ist es ein Willenssieg? Ist es ein... Je nachdem, was dir jetzt einfällt. Was war das für ein Sieg?
Ich glaube, es war auf jeden Fall ein Team-Sieg. Also ich glaube, wir haben sowohl in den Special Teams, in unserem Kicking-Game richtig gut gespielt. Ich glaube, wir hatten 4-5 Punts, die innerhalb von der 10 gedownt worden sind. Das Field Goal am Ende haben wir auch noch reingehaut. Die Defense hat keinen einzigen Touchdown zugelassen und die Offense, wenn sie einen Drive hinbekommen hat, quasi hat sie noch mit Punkten abgeschlossen und zwar Touchdowns. Und deshalb, also ich glaube, es war schwer. Also beide Teams haben irgendwie nicht locker lassen wollen und es gab wenig Big Plays, wenig Explosive Plays. Das eine oder andere ist dann doch passiert. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen nehmen wir einen Teamsieg, wo alle einfach ihren Teil dazu beigetragen haben und am Ende auch ein verdienter Sieg, glaube ich. Es gab einige Situationen, wo wir als Defense quasi uns den Arsch so ein bisschen gerettet haben oder auch als Offense. Wir hatten einen Pick ganz am Anfang, wo der Ball in den Händen von einem D-Liner gelandet ist und James Conner hat ihn dem wieder abgenommen quasi und Michael Wilson hat ihn recovered. Also es gab schon so Momente, wo es kurz brenzlig geworden ist. Oder dieser lange Ball, den die Defense kassiert hat und Starr hat ihn dann noch rausgeschlagen und es war dann ein Touchback und Ball für uns. Also es gab schon so Momente, wo das Momentum hätte schwingen können. Aber irgendwie haben wir es über 60 Minuten geschafft, einfach um den Orts stärker zu sein als sie und deshalb dann auch das Ergebnis.
Das Momentum schwingen finde ich wunderbar, weil es so eine schöne Übersetzung ist. Der Momentum Swing, wahrscheinlich der Momentum, siehst du, fällt mir auch nur das Englische ein, Shift, Bounce, wenn das Momentum in die andere Richtung ausschlägt, ist wahrscheinlich die bin mir gar nicht mehr sicher, richtige deutsche Formulierung. Ist auch völlig wurscht. Wir gehen ohnehin davon aus, dass die allermeisten Hörerinnen und Hörer von uns dem Englischen und natürlich auch des Deutschen einigermaßen mächtig sind. Wie weh hat dieser Sieg aber getan? Das Ganze vor dem Hintergrund, dass ich de facto überall gelesen habe, dass es ein totales Battle war, physical, und dass man das natürlich von einem Team, das von Jim Harbaugh auch gecoacht wird, erwarten kann, war nach dieser Partie im Lockerroom irgendwie so, dass es gefühlt mehr blaue Flecken gab als bei anderen Spielen?
Nein, gar nicht. Also ich glaube, wir sind uns auf jeden Fall gewöhnt. In meinen Augen spielen wir jedes Spiel hart und das ist einfach unsere Brand of Football und ich glaube, das wissen unsere Gegner auch und die wissen, dass wenn sie gegen uns spielen, dass sie auf jeden Fall physical daherkommen müssen und dass es ein physical Spiel sein wird. Wir hatten, also Dennis zum Beispiel hat sich verletzt, aber bis auf solche schweren Verletzungen, glaube ich, war es wie jedes andere Spiel, was wir spielen, also sehr physisch, aber das ist auch unser Stil auf Football eben. Und wir wollen so spielen. Wir wollen den Gegnern diesen Stil quasi aufzwingen. Und wir wollen, dass sie so mit uns spielen müssen. Und wir wussten, dass die Chargers da ein bisschen damit strugglen, dass umso länger das Spiel geht, also in der Defense jetzt, dass ihre Run-Defense dann nicht mehr ganz so aggressiv und nicht mehr ganz so physisch ist wie in der ersten Halbzeit. Und ich glaube, das haben wir auch gesehen, wie wir dann in der zweiten Halbzeit den Ball gelaufen sind. Das ist einfach so, wie wir Football spielen. Und wenn die Leute da nicht mitmachen wollen oder mithalten wollen, dann laufen wir meistens über sie drüber. Der Score hat das jetzt nicht so gezeigt, aber im Spiel selber hat es sich eigentlich schon so angefühlt, als hätten wir den Ball eigentlich jedes Play laufen können, vor allem in der zweiten Halbzeit, und kriegen immer mindestens 5 Yards oder so. So hat es sich halt angefühlt. Ich glaube nicht anders als andere Spieler aus unserer Sicht. Vielleicht, wenn man jemanden von Ihnen fragt, vielleicht würden Sie sagen, ja, das war schon härter als andere Spiele, aber ich glaube, für uns war es ein Spiel wie jedes andere.
Bekleidungstechnisch wäre Monday Night Football in Cardinal Land genau mein Ding gewesen. Es wurde dazu aufgerufen, dass alle Zuseherinnen und Zuseher dann tunlichst was Schwarzes tragen. Dem wäre ich sicher auch gerne nachgekommen. Die Cardinals haben nämlich ihre All Black Uniforms getragen. Das war jetzt zum zweiten Mal überhaupt der Fall. Und ich kann mich ehrlicherweise nicht daran satt sehen. Wie geil sind auch für dich diese Uniformen? Oder ist das irgendwie überhaupt nicht dein Ding und bist du eher auf der anderen Seite des Farbspektrums daheim?
Nein, ich finde die schon nice. Vor allem die schwarzen Helme finde ich extrem clean einfach. Ist schon was Besonderes, immer wenn wir mit denen spielen. Und ich meine, natürlich ändert es am Spiel selber jetzt nichts, aber es ist schon clean, finde ich, wie das ausschaut und so.
Vor dem Spiel gegen die Chargers, und das ist wichtig festzuhalten, weil ich meine Analysen dann noch nicht vollständig abgeschlossen habe und auch die Passes entsprechend bewertet gechartet, aber wir haben was gefunden auf Twitter, wo via Analytics so ein klein wenig hergeleitet worden ist, wie viele oder welche Quarterbacks die Intermediate Area, also 10 bis 25 Yards nach der Line of Scrimmage, wie oft und mit welchem Erfolg attackieren. Und Kyler Murray ist von allen Startern derjenige, der am seltensten die Mitte attackiert und auch mit dann fast logisch dem wenigsten Erfolg. Vor dieser Partie, Monday Night Football wohlgemerkt, gerade mal mit etwas mehr als 25% aller Würfe, die in die Mitte des Feldes gehen. Und mit EPA per Play auch eine Ausbeute von nur 0,1 Punkten. Das ist extrem wenig, wenn man bedenkt, dass der Nächste auf dieser Skala mit dieser Häufigkeit dann schon einen doppelt so hohen Wert auch hat. Einfach mal die Frage, wie schafft man es vielleicht konsequenter, die Mitte zu attackieren? Ist das überhaupt vorgesehen, in dieser Offense von Drew Petzing die Mitte zu attackieren? Oder ist es letztlich dann eben auch so einfach, dass Kyler Murray logischerweise nicht der Allergrößte ist und hinter den Hühnern in der Offensive Line dann auch einfach extrem schwierig wird, die Mitte zu attackieren? Wie ist da die Gemengelage?
Also wie es ums Attackieren von der Mitte steht und was der Gedanke dahinter ist, das kann ich jetzt nicht genau sagen, was Drew sich da vorstellt, wie er das machen will, was seine Philosophie ist. Ich kann schon sagen, dass wir in unserem Run-Game natürlich versuchen, unser Wide-Zone-Game eigentlich jedes Spiel zu etablieren, weil wir sehr viele Play-Actions und Rollouts von dem weg haben, also wo wir dann faken, den Wide Zone und dann Rollout auf die andere Seite machen. Und bei vielen von diesen Plays, wo man nicht in der Pocket bleibt, und man will natürlich, dass der Kyler auch ein bisschen außerhalb von der Pocket spielt und so, weil er da seine Mobilität einfach sehr gut ausspielen kann, da sind dann die meisten Pässe halt außerhalb von den Nummern oder halt außerhalb von den Hashes zumindest, deshalb nicht wirklich in der Mitte vom Feld. Deshalb vielleicht spielt das ein bisschen mit, weil wir das einfach sehr viel machen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das natürlich, dass man sich vielleicht denkt als Coach, okay, ich habe einen kleineren Quarterback, man muss es ja nicht forcieren, wenn es nicht unbedingt notwendig ist, wenn es außerhalb von den Hashes auch funktioniert, das Passing-Game, dann lass lieber ein bisschen da draußen sein. Ja, ich glaube, spielt alles so ein bisschen mit. Wahrscheinlich spielt auch ein bisschen mit, dass wir jetzt Marvin Harrison haben. So, der steht auch außen die meiste Zeit. Und dass da viele Bälle hingehen, ist natürlich klar. Deshalb, ja, weiß ich nicht, ob man da jetzt sich drauf beschließen muss, quasi, dass, okay, der ist klein, deshalb werfen wir nicht über die Mitte. Aber es hat höchstwahrscheinlich schon was damit zu tun, weil ich meine, es passiert immer wieder mal, dass dem ein Ball deflected wird oder runtergeschlagen wird von der Line. Und ja, muss er nicht machen. Und ich meine, einziger, den du wahrscheinlich haben willst in between the hashes, ist der Trey. Deshalb, wenn du wirklich forcieren willst, dass der Trey viel mehr Bälle kriegt, dann müsstest du wahrscheinlich mehr über die Mitte werfen. Aber der Trey ist auch genauso gut außerhalb. Und eigentlich jetzt so, umso mehr ich darüber nachdenke, viele von unseren Concepts, die hitten halt einfach außerhalb von den Hashes und nicht wirklich in der Mitte vom Feld. Und ja, ist vielleicht einfach nicht so ein Vocal Point in unserer Offense. Vielleicht ist das einfach, wie gesagt, mit dem Wide Zone und dem Counterpart daneben, der Pass außerhalb von der von den Hashes, vielleicht ist das einfach nicht so ein Ding, was wir forcieren wollen als Offense.
Ist extrem, extrem spannend zu hören und die Sample Size ist mit vor dieser Partie dann auch 6 Spielen immer noch relativ klein. Wer weiß, ob sich vielleicht dann auch mit Fortdauer der Saison genau in dem Bereich noch was tut. Trey McBride hast du angesprochen mit 5 für 51 Co-Leading Receiver. Der andere war James Conner, der hatte 2 für 51 gegen die Chargers, aber eben 19 Rushes für 101 Yards. Und 5 dieser Rushes waren für 10 oder mehr Yards. Das ist, was die NFL-Saison 2024 anbelangt, der geteilte zweite Platz an meisten Rushes mit 10 plus Yards. Gibt nur einen, der da vor ihm liegt in der Kategorie. Und das war auch viel zu lesen, dass James Conner eigentlich so der Motor dieser Offense ist. Also, with all due respect zu all den anderen Playmakern, aber die Maschine, James Conner, ist ja so der, vielleicht nicht mal so hidden, ist ja der MVP der Partie gewesen.
Ja, ich glaube auf jeden Fall zu 100%. Ich meine, der einzige Konkurrent quasi wäre die gesamte O-Line. So, wo man sagen könnte, okay, wenn die nicht so blockt, dann könnte er vielleicht nicht so laufen. Aber etwas am James ist einfach, oft läuft er einfach für null, bis er zum ersten Körperkontakt vom Gegner kommt und dann kriegt er trotzdem irgendwie noch 8 Yards oder 5 Yards oder was auch immer. Und ich finde, das macht ihn so gut. Das ist gar nicht, dass ich finde, dass er so speziell irgendwie den Run readet oder so ein bestimmtes Gefühl für das alles hat, aber einfach, er sträubt sich einfach dagegen so sehr an, auf den Boden zu gehen, dass er einfach diese Hard Runs, diese Tough Runs, die macht er einfach so gut wie kein anderer, den ich gesehen habe. Und so ein bisschen Marshawn Lynch-mäßig, so der wollte einfach auch nicht getackelt werden. Und das macht einfach den James Conner so gut. Und wie ich vor kurz angesprochen habe, vor allem in der zweiten Halbzeit fand ich, dass dann genau diese Runs, die in der ersten Halbzeit vielleicht für 3 Yards gegangen sind dann auf einmal für 7 oder 8 gegangen. Und das macht irgendwie ein Running Back für mich aus, dass der auch was kreieren kann, wenn nicht wirklich was da ist oder wenn es mal nicht perfekt geblockt ist, und macht trotzdem einfach ein sehr positives Play. Und weil du es angesprochen hast, die 5 Runs über 10 Yards, bei uns in der Facility ist ein Run über 10 Yards ist ein Explosive Play. Und immer wenn du so viele Explosive Runs kreieren kannst, dann ist das meistens ein guter Tag für den Running Back. Und deshalb, ja, also ich finde auf jeden Fall, dass er vor allem in dem Spiel, ich glaube generell läuft die Offense durch ihn mehr als jeden anderen, weil wir halt natürlich auch alles am Run aufbauen. Wenn unser Run Game nicht funktioniert, ich glaube gegen Green Bay, da hatten wir einfach keinen guten Tag als Running Unit, und da hat generell das Offensive Game nicht wirklich funktioniert. Also ich glaube, die Offense geht, wie James Conner geht, von uns zumindest diese Saison. Und was ich aber auch in Ordnung finde, also der ist einfach ein Workhorse, und ich finde, der braucht einfach seine 15 bis 20 Touches jedes Spiel, und bis jetzt haben wir es, glaube ich, nie bereut, ihm den Ball zu geben. Deshalb, ja, ist auf jeden Fall ein wichtiger Mann in unserer Offense.
Und es könnte keiner besseren Person auch passieren. Wir haben an dieser Stelle schon des Öfteren über ihn gesprochen. Bin mir sicher, dass wenn er verletzungsfrei bleibt, wir auch noch das eine oder andere Mal im Laufe dieser Staffel von Winter Day Football O'Clock über ihn sprechen werden. Nachdem du bei der Heimpartie auch wieder an der Seitenlinie sein durftest, wo genau hast du die Partie verfolgt? Wie groß ist dein Bewegungsradius an der Seitenlinie?
Naja, also von der 20 bis zur 20 oder so, glaube ich, ist es. Also die ganze Sideline halt einfach. Aber was ich wollte hier erzählen, eigentlich ganz interessant. Also der Ridder, der ist von den Raiders, glaube ich, die haben ihn gesigned. Direkt am, also wir kommen in die Kabine und irgendeiner von uns macht halt das Handy auf und er sagt, der wurde gerade abgepickt von den Raiders so, und da waren wir halt also lustig, der war wahrscheinlich gerade am Weg zum Stadion oder so und dann hat ihn der Agent angerufen so, oh, du musst jetzt zum Flughafen. Aber auf jeden Fall, was ich erzählen will, also Freunde haben uns natürlich alle gefreut für ihn, aber was ich eigentlich erzählen wollte, normalerweise ist er immer da gestanden mit diesen Earpieces und hat uns dann immer die Plays gesagt und so, dass wir halt auch wissen, was abgeht. Aber weil der jetzt halt nicht da waren, weil ich und der Travis, der andere, der Inactive Titan, haben wir gefragt, ob wir das haben können. Und deshalb hatte ich das dann das ganze Spiel im Ohr. Und es war eigentlich sehr, sehr interessant, auch so mitzuhören, was der Drew quasi mit dem Kyler redet. So. Und ich habe immer gedacht, also ich dachte eigentlich, dass das viel mehr geredet wird. Aber es war eigentlich sehr... ja, also nicht so wirklich. Also ich dachte, okay, wir hatten jetzt gerade Cover 2 beim letzten Play oder was auch immer, aber vielleicht sind das auch so Präferenzen von Quarterback zu Quarterback. So, vielleicht will der Kyle einfach nicht, okay, sagen wir einfach das Play und gut ist. Aber es war auf jeden Fall sehr interessant. So, wenn zum Beispiel mal ein gutes Play war, dann so nice Pass, good decision, und dann, wenn mal irgendwas nicht so gepasst hat, war irgendwie so, sagt denen, die sollen einfach weitermachen, weißt du, das passt alles und so. Es ist schon so ein bisschen so eine Sekunde Feedback und dann zwei Sekunden Play. Also das fand ich auf jeden Fall sehr interessant, das Ding da im Ort zu haben. Und ja, aber zur Sideline, also die ganze Sideline quasi, darf man verwenden.
Wir rekapitulieren jetzt nochmal. Desmond Ridder kriegt vor der Partie die Info, dass die Raiders ihn von der Arizona Practice Squad weggesigned haben und ist dann auch nicht mehr Teil des Teams, sondern wird sofort quasi aus der Nicht-Facility entfernt, aber ist dann sofort weg oder hat er sich die Partie noch irgendwie im Stadion anschauen können?
Nein, also ich habe ihn den ganzen Tag nicht gesehen, also ich habe ihn natürlich am Tag davor noch gesehen, aber ich weiß nicht genau die Timeline von dem, vielleicht wurde das auch in der Früh schon alles entschlossen und ist dann aber erst gegen Nachmittag eben rausgekommen, wo wir es dann gesehen haben. Aber ich habe ihn auf jeden Fall, also er war nicht im Stadion. Also das mit dem, dass er am Weg zum Stadion war, war wahrscheinlich eh nicht so. Das war mehr so ein Joke, so wie schnell das halt gehen kann. Aber wahrscheinlich war der schon am Weg zum Flughafen, so als wir alle ins Stadion gefahren sind. Aber ja, die haben den quasi gesigned und jetzt ist er dort halt am Active.
Oliver, wie geil ist es, dass du die ganze Partie über Mäuschen spielen darfst bei der Kommunikation zwischen Offensive Coordinator Drew Petzing und Quarterback Kyler Murray? Du hast diese kurzen, präzisen Kommandos schon angesprochen, die er ihm gegeben hat. War das für dich das Überraschendste oder bleibt da noch was anderes in Erinnerung, was Kommunikation, QB und OC anbelangt? Ich meine, da wird dann von außen immer so viel reininterpretiert und wahrscheinlich denkt man sich, da passiert so extrem viel und vielleicht ist es bei anderen QB, OC oder Head Coach Combos auch anders, aber neben dieser Kürze und dieser Präzision, andere Dinge, die dir in diesen 3,5 Stunden aufgefallen sind?
Also man muss dazu sagen, man hört nicht alles. Also man ist auf einem bestimmten Kanal und die Coaches reden ja auch untereinander die ganze Zeit und das höre ich alles nicht. Also ich habe wirklich nur das gehört, was direkt in den Helm vom Kyler gegangen ist. Und ich bin mir sicher, dass die das davor schon öfters besprochen haben, so was willst du hören, was soll ich dir sagen, was ist wichtig für dich und all das. Und man muss auch dazu sagen, dass das, glaube ich, bei 15 Sekunden oder so cuttet das ja auch oft. Das heißt, er kann ja nicht ewig mit ihm reden. Deshalb oft war es am interessantesten, wenn irgendwelche TV-Timeouts waren oder was, wo der zwar den Helm oben hat, sprich der Drew kann mit ihm reden, aber es passiert eigentlich noch nichts. Aber ja, und genau in diesen Breaks habe ich mir halt gedacht, dass vielleicht so, also die längste Konversation war einmal so, da hat er quasi einen Play Call davon abhängig gemacht, wo sich ein bestimmter Defender hinstellt. Und das hat er dann quasi eben gesehen, bevor das TV-Timeout weg war. Und da hat er ihm quasi die ganze Zeit gesagt, okay, wenn das ist, dann callen wir das. Wenn er dort ist, callen wir das. Und als das dann passiert ist, dann hat er eben quasi das Play gecallt. Aber das Play selber ist, also wir spielen ja unsere Quarterback, spielen ja mit Wristband. Das heißt, er sagt ihm quasi die Nummer auf dem Wristband. Und dann sagt er ihm in zwei, drei so Stichworten, was das Play ist. Also, dass er schon quasi eine Idee, bevor er das Play selber callt, dass er eine Idee hat, was das Play ist. Also wenn es ein Pass-Game zum Beispiel Pass-Play ist, dann sagt er ihm die zwei Concepts, links und rechts, oder das eine Konzept, was es ist, und den Snap-Count. Und dann ab und zu kommen so Reminder rein, so eben wenn es ein Two ist oder so, so Focus on a Snap-Count oder so, oder wenn es irgendwelche Cans sind, dann sagt er ihm die Reminder nochmal so, wann er irgendwas cannen muss. Aber ja, es war alles sehr wenig, was aber auch eigentlich Sinn macht, weil wenn man mal neben einem Quarterback oder einem Green Dot in der Defense steht, das ist schon sehr laut. Also ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das sehr, sehr irritierend ist, wenn da einer steht und sagt, okay, also letztes Play hatten wir Cover 2, dieses Play erwarten wir das, das und das ist dein Read, das und das ist das Play, das und das ist das. Also wenn der zu viel redet, dann ist das einfach, glaube ich, auch viel zu viel Lärm und der kann sich dann wahrscheinlich auch nicht wirklich konzentrieren, was er callt im Huddle und so. Deshalb macht schon Sinn, dass das alles eher kurz gehalten ist und dann die wirkliche Kommunikation halt, wenn er wieder auf der Sideline ist, passiert, weil der Drew ja auch unten auf der Sideline steht und nicht oben in der Box sitzt. Deshalb macht schon Sinn, aber ja, weiß nicht, vielleicht das Interessanteste war so zum Beispiel, einmal hat der Trey einen Catch gehabt, so ein, wo er gesprungen ist und quasi Full Extension und da war sich der Drew dann, glaube ich, nicht ganz sicher, ob das nicht vielleicht eine Incompletion war und da hat er zuerst eben ein ganz normales Play gecallt, weil er eben davon ausgegangen ist, okay, es war ein Catch halt einfach. Und dann hat ihm anscheinend irgendwer ins Ohr gesagt, hey, spiel lieber schnell, wir wissen nicht, ob das eine Completion war. Und dann war so, hey, wir müssen jetzt schnell spielen, wir spielen das, spiel das, spiel das, weißt du, jetzt hopp, hopp. Also sowas ist schon ganz interessant, weil das dann quasi wie eine, wie ein Di nicht Dialog, aber halt, der sagt ihm einfach genau, was er machen muss. Man kriegt so ein bisschen mit, so was in seinem Kopf gerade vorgeht. Aber ja, ich glaube, das meiste so an Konversation, was stattgefunden hat, das ganze Spiel war wieder mal ein TV-Timeout oder ein normales Timeout und dann hat er ihm zwei Calls gesagt und dann war er so Daumen hoch fürs erste, Daumen runter fürs zweite und dann hat der Kyle ihm halt Daumen hoch fürs erste gegeben. Also das war so das meiste, was an Kommunikation über Headset passiert ist.
Geiler Exkurs. Ich glaube auch deswegen lieben die Hörerinnen und Hörer, wenn ich so die Rückmeldungen der letzten Wochen nachvollziehen kann, dieses Format. Habe jetzt selber nicht damit gerechnet und vielleicht müssen wir da auch vorausschicken, wir haben fast eine Stunde vor der Aufzeichnung off the records über Gott und die Footballwelt gesprochen und dann
Hätte ich vielleicht erwähnen können.
Gehen wir on records und dann überraschen wir mit dem, aber das ist ja sehr schön und das sind auch diese echten NFL-Insights mit Niveau und in diesem Fall auch Tiefgang, die wir kreieren wollen. Denn meine Setup-Question war ja eigentlich, wo du dich am Feld befunden hast, weil gerade bei diesem 33-Yard-Catch-and-Run von James Conner, der letztlich das Game-Winning Field Goal von Chad Ryland auch abgesettet hat, um im Denglischen zu bleiben, war es ganz spannend, weil er dorthin ausgegangen ist, wo Monty Austin-Ford ganz gut erkennbar, auch in den Highlights an der Glatze und Cardinals-Besitzer Bill Bidwell gestanden sind. Passiert das oft? Pardon me, ja, das ist der Vater von Michael Bidwell, Bill, also Michael Bidwell. Passiert das oft, dass die beiden an der Seitenlinie stehen oder war das irgendwie Special Occasion mit Monday Night Football und Circus in Town und dergleichen?
Ach so. Na, also normalerweise ist es so bei Home Games, also der Owner und auch der GM, also der GM ist bei jedem Spiel dabei, bei Away Games weiß ich nicht so oft, wie der Owner travelt, aber ich glaube auch eigentlich jedes Spiel. Aber bei Heimspielen vor allem ist es so, dass sie halt vor dem Spiel sind sie immer, also wenn die ganzen Warm-ups und all das passiert, sind sie eigentlich immer am Feld, beide. Und dann während dem Spiel sitzen sie meistens oben gehe davon aus, in irgendeiner Suite oder in irgendeiner Booth. Und dann gegen Ende des Spiels kommen sie runter und stehen dann eigentlich meistens an der Sideline.
Und damit hätten wir das auch geklärt. Und ja, Michael Bidwill. Bill Bidwill im Jahr 2019 verstorben. Gibt schon länger nicht mehr. Ich glaube, ich muss da mal meine mentalen Archive ein klein wenig durchlüften. Es war ein Sieg der Arizona Cardinals. Das Ganze unter vielen, aber nicht allen Primetime-Augenpaaren, die Football verfolgt haben. Wir kommen dazu ausführlich in unserem
Thema der Woche.
Primetime, wenn man so will, die Königsdisziplin der Spiele und auch der Produktionen, was die TV-Purposes anbelangt in der NFL. Wenn's Thursday Night Football, Sunday Night Football, Monday Night Football ist, sind die Partien alle ein klein wenig wichtiger, die Teams alle ein klein wenig größer, die Quarterbacks alle ein klein wenig besser. Es ist so eine ganz spezielle Aura, die Primetime-Spiele umgibt. Und da würde mich vordergründig mal interessieren, wie es für dich, für euch, für die Franchise war, soweit du das nachvollziehen kannst, vergangenes Jahr kein einziges Primetime-Spiel, kein einziges Spiel in der Auslage gehabt zu haben?
Ja, ich meine, also natürlich versucht man sich damit jetzt nicht wirklich zu beschäftigen, weil im Endeffekt spielt man trotzdem einmal die Woche und ein NFL-Spiel ist ein NFL-Spiel. Deshalb, ich glaube, da hat jetzt nicht wirklich irgendwer Schlaf darüber verloren, aber es ist schon ein Fakt, dass wenn man Primetime-Spiele hat, wie jetzt eben am Montag, dass das natürlich bisschen einen anderen Flair hat und jeder weiß, okay, das ganze Land schaut wahrscheinlich zu oder halt viel mehr Leute als an einem normalen Sonntagabend. Deshalb hat das natürlich ein bisschen einen anderen Stellenwert. Wenn das dann der Fall ist und auch im Spiel, also im Meeting davor war der James so, viele Leute kriegen die Chance vielleicht gar nicht in ihrer Football-Karriere und das ist halt einfach was Besonderes und auch natürlich eine super Plattform für einen jeden Spieler da, sein bestes Ich quasi zu zeigen. Und ja, deshalb die Stakes sind halt ein bisschen höher und die Emotionen sind auch ein bisschen höher und all das. Deshalb hat schon ein bisschen einen anderen Flair, aber falls es eben nicht der Fall ist, dass man Primetime-Spieler hat, ist man nicht automatisch down. Also wenn man die Schedule anschaut und sagt, oh, wir haben kein einziges Monday-Night-Spiel, was soll denn das? Und wenn, dann ist es so ein positiver Motivator, quasi so, ah, die haben einen Fehler gemacht, uns da nicht reinzugeben und so. Aber es ist nicht so, dass die Leute dann sagen, oh, jetzt will ich gar nicht spielen. Oder also es ist auf jeden Fall nicht, dass Leute da irgendwie, wie gesagt, Schlaf darüber verlieren.
Das heißt jetzt aber auch, als das Schedule rauskam und als dann irgendwie auch klar war, okay, die Cardinals kriegen zumindest ein Primetime-Spiel gewidmet, das dann aber doch wiederum ein klein wenig auch versteckt war. Es war nämlich wieder einer dieser Monday Night Football Doubleheader. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich verstehe nicht, warum das gemacht wird, weil es dann eben Aufmerksamkeit dann immer von einem der beiden Spiele ein klein wenig auch abzieht. Natürlich kann man sich eine Konferenz machen, aber das Coole am Primetime Football ist, dass es eben eine Partie ist, auf die man sich voll und ganz konzentrieren kann und viele die vielleicht während dem Jahr nur wenig Primetime-Partien sehen, bekommen das dann in den Playoffs freigeboten. Wie cool das ist, wirklich nur eine Partie sich zu Gemüte zu führen, sich darauf zu konzentrieren oder konzentrieren zu können. Als dieses eine Primetime-Spiel, das die Cardinals haben werden, bekannt gegeben wurde, als aber irgendwie auch klar war, das ist eingebettet in einen Doubleheader mit Baltimore und den Bucks, gab es da irgendwie Reaktionen? Gab es irgendjemand, der gesagt hat, hey, okay, wir haben ein Primetime-Spiel, aber seht her, dann eigentlich nur zweite Geige, weil es das Spiel ja auch nur auf ESPN Plus in den USA zu sehen gab und nicht am ganz großen Sender. Kannst du dich rund um Schedule Release oder Training Camp oder dergleichen an Momente erinnern, wo irgendjemand über dieses Primetime-Slotting gesprochen hat?
Ja, also als es rausgekommen ist, war es schon so, dass ein paar Leute so waren, so nice, jetzt haben wir endlich auch mal so eins. Und das, was du angesprochen hast mit dem ESPN Plus, das ist uns auch aufgefallen und das fanden wir auch sehr komisch. Einer in unserer Kabine, der war so, ich wusste nicht mal, dass es ESPN Plus gibt, wo man extra dafür zahlt. Und da wird unser Spiel übertragen. Deshalb, ja, natürlich fällt einem das auf, aber wie gesagt, im Endeffekt muss man das Footballspiel spielen und ich meine, weiter entfernt von uncontrollable könnte es eigentlich gar nicht sein, weil im Endeffekt, wir müssen Football spielen und wo auch immer die uns schedulen oder was auch immer die sich überlegen, wo sie unsere Spiele zeigen wollen, das können wir sowas von gar nicht kontrollieren. Deshalb, ja, also wie gesagt, haben sich nicht wirklich viele Leute damit beschäftigt und wir wussten, dass es ein Monday-Night-Spiel nonetheless ist und dass wir unseren besten Football zeigen wollen und ich glaube, das haben wir auch als Team generell gemacht.
Und trotzdem gab es viele Fragen zu diesem Thema der Woche, wie das eigentlich jede Woche der Fall ist und auch da wieder mal großer Dank an die Hörerinnen und Hörer, ob das Ganze versucht wieder vorab so zu filtern, dass wirklich nur die spannendsten Fragen auch mit dem Versuch eines Erkenntnisgewinns dann tatsächlich hier landen. Und die gute Uli hat sich gemeldet und hat geschrieben, ist die Stimmung in der Stadt vor einem exponierten Primetime-Spiel anders oder auch bei den Fans?
Ja, also ich glaube, ich muss auch dazu sagen, dass es wahrscheinlich Städte gibt, wo man das sehr, sehr viel mehr spürt als bei uns. Also ich kann mir vorstellen, in Philadelphia oder in so wirklich so Städten, wo es halt ein so ein Team gibt, wo die ganze Stadt ride or die Fan ist, da merkt man das wahrscheinlich viel stärker. Aber ich muss auch sagen, dass ich es jetzt diese Woche mehr gespürt habe als die Wochen davor. Also egal, ob es Leute sind, die mit ihren Jerseys herumlaufen oder die Fahnen auf den Autos oder solche Sachen. Also das ist mir zumindest so vorgekommen, als hätte man es schon mehr gesehen. Und auch im Stadion, wie viele Fans da waren und auch die Verteilung zwischen gegnerischen Fans und Cardinals-Fans war positiver als bei so manchen anderen Heimspielen. Deswegen, ich glaube auf jeden Fall, dass man das gespürt hat und dass die Fans da auch dann mehr dahinter stehen, weil ich meine, der Arbeitstag ist vorbei, also gibt nichts anderes, aber die Cardinals spielen Primetime. Deshalb, das ist auf jeden Fall was Cooles für die Stadt, aber wie gesagt, ich glaube, dass es auf jeden Fall Städte gibt, wo das sehr, sehr viel präsenter ist und wo man das dann auch, wo man quasi nicht entfliehen kann. Also hier, wenn man jetzt nicht wirklich schaut oder wenn man sich nicht wirklich damit beschäftigt, dann wäre einem das vielleicht auch nicht so aufgefallen, weil die Leute quasi trotzdem noch durch ihren Tagestrott gehen und all das. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass in manchen anderen Städten, dass man da gar nicht drum herum kommt, dass man checkt, okay, die Cardinals spielen ja am Montag. Weil ich glaube, hier, wenn man sich jetzt nicht mit Football beschäftigt oder so, dann wäre einem das vielleicht gar nicht so bewusst gewesen, könnte ich mir vorstellen. Aber trotzdem hat man gemerkt, dass es mehr als in anderen Wochen war.
Und ganz nebenbei, ich glaube, wenn es eine begeisterungsfähige Fanbase gibt, die dann auch bei Erfolg tatsächlich dieses rote Meer formt, dann ist es jene der Arizona Cardinals. Und immer so ein klein wenig dann auch noch den Schedule angesehen, wenn es dann vielleicht in Richtung eines weiteren Primetime-Spiels gehen sollte. Das Schedule ist ein klein wenig vertrackt, weil es warten eigentlich jetzt drei Spiele, wo man hoffen muss, dass man vielleicht zwei davon gewinnen kann mit den Dolphins, Bears und Jets, die jetzt am Papier auch nicht ganz sexy sind. Und dann kommt irgendwie so der Homestretch, wo es schon auch sein kann, dass dann vielleicht ein Spiel wieder in Richtung Primetime geflext werden könnte. Da gibt's dann nämlich nach der Bye-Week in Woche 12, 13 und 14 ein Doppel mit den Seahawks, das unterbrochen wird von einem Spiel bei den Vikings. Das ist dann at Seahawks, at Vikings und zu Hause gegen die Seahawks. Ein Triple, wo ich glaube, dass sich nicht nur die Saison der Cardinals entscheiden wird, sondern wahrscheinlich auch die NFC West. Kann also gut sein, dass es nochmal in Richtung Primetime gehen wird für die Cardinals. Und da ist die Frage von einem User namens Miel dahergekommen, der möchte wissen, was ändert sich an den Abläufen am Game Day, wenn man spät spielt? Und da muss man dann vielleicht auch noch dazu sagen, die Cardinals haben noch später gespielt als ohnehin schon, nämlich 18 Uhr Ortszeit, 21 Uhr Ostküstenzeit. Das ist so spät, wie nur selten Spiele dann auch tatsächlich losgehen. Hat sich an den Abläufen konkret was geändert?
Ja, voll. Also vor allem, also die Trainingswoche natürlich, die versuchen sie möglichst gleich zu lassen. Also da fängt man dann nicht an, um 4 am Nachmittag auf einmal das Training zu haben, einfach nur, dass sich der Körper vielleicht ein bisschen drauf einstellen kann oder so, sondern da wird natürlich versucht, bestmöglich die Routine beizubehalten. Was aber schon der Fall war, ist, wie die Tage direkt vorm Spiel waren und auch der Spieltag selber. Also natürlich die persönlichen Routinen und all das, die müssen sich natürlich ein bisschen anpassen, weil man auf einmal 4-5 Stunden extra hat am Vormittag, wo man normalerweise schon am Weg ins Stadion wäre oder sowas. Die Coaches oder das Team versucht natürlich bestmöglich die Lücke ein bisschen zu füllen. Also wir hatten Meetings in der Früh am Spieltag und ein Walkthrough, was normalerweise eigentlich nicht der Fall ist. Einfach nur, um halt, dass die Leute trotzdem aufstehen und dass dann trotzdem nochmal alles besprochen wird und halt die Zeit auch irgendwo sinnvoll genutzt wird und nicht einfach alle nur herumhängen und oh, wann geht das Spiel endlich los, sondern dass natürlich auch der Kopf ein bisschen abgelenkt wird, dass man dann halt zu späterer Stunde quasi immer noch den Juice oder die Energie einfach hat und nicht davor schon 6 Stunden lang zibbelig im Zimmer sitzt oder was auch immer und die ganze Energie flöten geht. Also ich glaube, das waren die größten Unterschiede vorm Spiel. Wo sich mehr verändert hat, ist jetzt nach dem Spiel halt. Also weil normalerweise eben der Montag ist ja der Tag, wo wir quasi Videos schauen und all das, und das fällt natürlich jetzt weg und wir müssen trotzdem unseren Off-Day haben, weil das von NFLPA so vorgegeben ist. Das heißt, heute ist trotzdem Off-Day. Und morgen, der Mittwoch, schaut komplett anders aus als normalerweise Mittwochs ausschauen. Also normalerweise Mittwoch starten wir ganz normal, kann um 7 oder so Frühstück und dann halt eben die Meetings. Und dann geht's bis 5 und so wie es morgen jetzt sein wird, ist, wir haben quasi Zeit, einen Lift reinzukriegen bis 12.30 Uhr und erst um 12.30 Uhr fangen wir dann die Meetings an. Das heißt, eigentlich so ein halber Mittwoch. Natürlich auch beeinflusst dadurch, dass wir dann früh wieder wegfliegen, also am Freitag fliegen wir weg, weil wir an der Ostküste spielen. Deshalb, ich würde sagen, es hat sich mehr verändert nach dem Spiel als wie vor dem Spiel, abgesehen davon, dass eben das Spiel später ist und deshalb die individuellen Routinen sich etwas adjusten mussten. Die Routinen selber sind natürlich dieselben, aber halt einfach 4-5 Stunden später als sonst.
Ich möchte dann zu dem Spiel gegen Miami und auch wieder der Gameplan und wo der Gameplan erstellt wird noch kommen, aber gab noch eine Frage von Marvin, der wollte wissen, ob es bei der Produktion oder den Kameras Unterschiede gibt, wenn es kein normales Fox- oder CBS-Spiel ist, sondern es eben beim großen ESPN läuft. Das gab bei ESPN vor ein paar Jahren beim letztlich gescheiterten Experiment, das war damals auch, glaube ich, mit Jason Witten als Co-Kommentar, die Booger Cam, wo er auf so einem, was war das so, wie heißen die Dinge, die da an der Seitenlinie entlangfahren mit den Kameras drauf? Dort oben war er so, und, ja, und diese Dinglifts, wie auch immer die genau heißen. Vielleicht gibt es dann eh ganz viele Menschen da draußen, die denken, ach, dass dir jetzt dieses Wort nicht einfällt. so ein Hubwagen irgendwie. Und dort ist er drauf gesessen und hat dann von seiner Vogelperspektive aus das Spiel mitverfolgen. Diese Booger Cam und eben ihn dort oben auf dem Vehikel, das gab es nur bei ESPN. Gibt es Unterschiede bei einer ESPN-Produktion oder merkst du, ah ja, okay, jetzt ist ESPN hier und eben nicht CBS, Fox, jetzt sind wir kein normales Sonntagnachmittagsspiel?
Also um ehrlich zu sein, das Einzige, was ich jetzt beurteilen konnte, ist, dass einfach alles ein bisschen mehr war. Also es gab mehr Fotografen und Videografen auf der Sideline. Aber so eben das, was du gerade angesprochen hast, diese Hebebühne mit der Kamera oben drauf oder was auch immer das ist.
Hebebühne, danke dir.
Hebebühne. Die gibt's eigentlich jedes Spiel. Also die fahren immer da auf den Sidelines auf und ab. Es gibt die Skycam eigentlich immer. Und also ob's andere oder mehr so TV-Kameras gab, ist schwer für mich zu sagen, weil die auch irgendwo versteckt sein könnten im Stadion oder so. Was mir aber eben aufgefallen ist, dass einfach mehr Leute da waren. Auch so prominente Leute. Sugar Sean war wieder da, der war ja schon einmal bei unserem Training. Kurt Warner habe ich gesehen. Also es war schon mehr Präsenz auch so von Prominenz und all dem. Aber rein vom kameratechnischen her gab es halt mehr so Sideline Reporter und Videografen, Fotografen, aber so generell von der Struktur oder wie viele Kameras von ESPN da waren, kann ich jetzt nicht so gut beurteilen.
Was du beurteilen kannst, ist, dass diese Partie natürlich Auswirkungen auf den Rest der Woche und dann auch auf die nächste Auseinandersetzung mit einer NFL-Mannschaft haben wird. Das wird gegen die Miami Dolphins sein. Das ist am Sonntag dann ein 1 a.m. Eastern Time Spiel. Das ist 10 in der Früh, Body Clock mäßig für die Arizona Cardinals. Deswegen wahrscheinlich auch schon die Freitagsanreise. Wo passiert das Gros des Gameplan-Installs in so einer krass verkürzten Woche? Zur Erinnerung, Montagabend die Partie erst zu Arizona-Zeit zu Ende gegangen. Dienstag versucht man da alles so normal wie möglich zu halten. Es gibt dann trotzdem den Off-Day. Und auf einmal hast du nur 3,5 Tage, um dich auf das vorzubereiten, wofür du normalerweise 5,5 Tage hast. Wie sieht jetzt der Gameplan aus, beziehungsweise der Install? Wie verkürzt ist der vielleicht auch? Wo muss der jetzt passieren?
Ja, also noch krasser ist es natürlich bei Thursday Night Spielen, weil man dann wirklich, also man hat ja normalerweise am Tag vor dem Spiel hat man jetzt nicht mehr Training, sondern nur so Walkthroughs und so, aber Gott sei Dank haben wir trotzdem noch, also unsere Arbeitstage quasi oder Workdays, wo wir wirklich trainieren, sind eigentlich jede Woche eben Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Und diese 3 Tage werden wir trotzdem haben. Deswegen, ich glaube, die Coaches werden es mehr spüren als wir, dass es eine kürzere Woche ist, weil die halt normalerweise Montag, Dienstag haben, um quasi den Gameplan sich durchzudenken und was wollen wir tun und alles. Und eben Dienstag am Abend dann rauspushen zu uns und am Mittwoch das erste Mal mit uns drüber reden, mehr oder weniger. Und jetzt ist halt, haben sie nur Dienstag und müssen es uns trotzdem heute Abend quasi auf unsere iPads schicken, dass wir halt uns vorbereiten können auf morgen. Deshalb, ich glaube, die Coaches werden es mehr spüren diese Woche. Die Spieler spüren es mehr eben bei Thursday Night Spielen, weil sie dann auch nicht so viel Zeit haben, sich einfach zu recovern. Weil das Gute ist, dass, ja, wir haben Montag gespielt, das heißt, wir verlieren eigentlich einen Tag und ja, wir fliegen früh weg, aber trotzdem haben wir eigentlich 6 Tage bis zum nächsten Spiel, dass jeder seinen Körper wieder auf Vordermann bringen kann oder einfach genug Zeit hat zu recovern und schlafen und all das, einfach die Speicher wieder aufzufüllen. Deshalb, ja, also ich glaube, es könnte schlimmer sein, weil, wie gesagt, wir haben, das Wichtigste ist eben die 3 Trainings, die haben wir, und wir haben genug Zeit quasi zu recovern und wieder Energy aufzufüllen, Energie aufzufüllen und deshalb glaube ich, sollte eigentlich kein so ein großes Problem sein. Was natürlich eine Umstellung ist für die Body Clock, was man mental oder bewusst oft mal vielleicht gar nicht so wahrnimmt, ist eben der Fakt, dass wir jetzt um 6 am Abend gespielt haben und nächste Woche eben um 10 in der Früh für uns. Deshalb da können wir schon vorstellen, dass einige Leute bisschen weiß ich nicht, dass das halt schwer für die ist. Und wo, glaube ich, die Coaches auch, bin ich mir sicher, einen Vocal Point draus machen werden, dass wir halt ready sind dann und dass sie halt sagen, ja, ihr müsst halt früh aufstehen, schaut vielleicht, dass ihr früher schlafen geht und früher aufsteht, dass das halt nicht so ein Surprise für euren Körper ist dann am Spieltag selber.
Die gute Nachricht für Fans der Arizona Cardinals: Es sind nur noch nach der Partie gegen Miami 2 1 p.m. Starts Eastern Time an der Ostküste in der Saison dann übrig. Und die sind dann nicht mehr ganz so schlimm, weil in Arizona die Uhren nicht umgestellt werden. Dann ist die Zeitverschiebung in Richtung Ostküste dann auch nur noch 2 Stunden und nicht wie aktuell jetzt 3 Stunden. Würde meinen, wir machten den Haken drunter unter das Thema Primetime. Wer weiß, vielleicht kommt noch die eine oder andere Partie für die Cardinals hinzu, aber die erste und vielleicht einzige in dieser Saison wurde erfolgreich bestritten. Erfolgreich bestreiten werden wir auch wie immer unsere dritte Rubrik hier bei Winter Day Football O'Clock, die da lautet:
Rund um die NFL.
Rund um die NFL, all das, worüber wir sonst noch so sprechen möchten und natürlich auch geprägt von diesem anderen Monday Night Football Spiel, das uns sehr präsent in unseren kollektiven Erinnerungen dann auch ist und The Good, The Bad und The Ugly sich dort ereignet hat, möchte ich erstmal über The Good sprechen, nämlich mit zwei oder über zwei Leute. Das erste ist das, was Lamar Jackson einmal mehr vom Stapel gelassen hat. Und da gibt's auch, und das werde ich dann auch in den Shownotes des Podcasts verlinken, eine wunderbare Übersicht von Benjamin Solek von ESPN, der geschrieben hat, dass es in der NFL-Geschichte sieben Spiele gegeben hat, in denen ein Quarterback über 50 Yards Rushing hatte und 5 Passing Touchdowns. Von diesen 7 Spielen hat 3 an der Zahl Lamar Jackson. Deswegen lass uns über ihn reden und einfach mal mit dem Superlativ anfangen. Ist das der beste Lamar Jackson, den wir bisher gesehen haben, den du bisher gesehen hast? Und mind you, zweifacher NFL-MVP.
Ja, voll. Ich wollte gerade sagen, also der Typ spielt natürlich seit langer Zeit schon auf einem sehr hohen Niveau. Aber ich bin auch sehr froh, dass er das schafft, weil oft ist es so, wenn die Quarterbacks dann, also es gibt glaube ich viele Quarterbacks, die über Jahre eigentlich sehr gut waren. Ich weiß nicht, so Stafford fällt mir jetzt zum Beispiel gleich ein. Der hat bei den Lions über Jahre eigentlich guten Quarterback-Play gehabt und hat gut gespielt. Natürlich das Team war nicht so gut wie von den Ravens und all das. Aber er als Quarterback selber hat eigentlich sehr gut gespielt, ist ein talentierter Quarterback gewesen. Aber irgendwie hat es dann nicht gepasst. Also diesen nächsten Schritt hat er dann irgendwie nie machen können bei diesem Team. Und deshalb finde ich so cool, dass der Lamar stetig wächst, kommt mir vor. Also und vielleicht ist es auch, dass das Team immer mehr weiß, okay, wie können wir ihn bestmöglich einsetzen? Und wie können wir einfach zu seinen Stärken spielen? Wie können wir sein Run-Game etablieren, ohne ihn in irgendwelche Verletzungsrisiken zu bringen, aber trotzdem seinen unglaublichen Arm verwenden. Ich glaube, er hat einen 55-Yarder oder so auf Bateman. Es passt einfach gerade super so, wie die Ravens ihn verwenden, glaube ich. Und das ist natürlich schön zu sehen, weil es natürlich auch andersrum sein könnte, dass das Team dann irgendwelche neuen Sachen probiert und was auch immer. Deshalb finde ich auf jeden Fall sehr cool für ihn, aber der Typ spielt seit langer Zeit sehr gut und hoffentlich noch lange.
Und die Ergänzung mit Derrick Henry im Backfield bei den Baltimore Ravens ist unfassbar und ich glaube, das ist eine Mannschaft, die noch sehr viel Spaß machen wird. Und wenn wir zu unseren Underreactions nach Woche 1 zurückgehen und dann vielleicht auch den Overreactions nach Woche 2 und alle gesagt haben, die Baltimore Ravens 0-2 und John Harbaugh war noch nie 0-2. Ja eh, hier sind wir nach 7 Wochen, die Baltimore Ravens führen die Division an. Ich glaube, es gibt aktuell keine Mannschaft, die sagt, ja, bring on the Ravens, da freuen wir uns drauf, gegen die zu spielen. Deswegen, das ist eine coole Geschichte. Eine andere coole Geschichte allerdings mit einem gehörigen Wermutstropfen ist jene, die sich auf Seiten bei den Tampa Bay Buccaneers ereignet hat. Mike Evans hat gestern seinen 100. Touchdown in der NFL gefangen. Es gibt genau 4 Spieler, die schneller bei 100 Career Receiving Touchdowns waren als Mike Evans. Das sind Jerry Rice, Randy Moss, Terrell Owens, Marvin Harrison. Was haben die alle gemeinsam? Richtig, sind allesamt Hall of Famer. Und durfte beim ersten NFL-Deutschland-Spiel vor 2 Jahren zwischen den Bucks und den Seahawks Mike Evans auch interviewen und allein vor ihm zu stehen und diese massive Präsenz zu sehen und dann irgendwie diesen extrem netten Menschen, war schon mal ziemlich eindrücklich. Und dann ist aber diese Oberschenkelverletzung im Spiel wieder akut geworden, an der er die ganze Woche laboriert hatte. Einer der Good Guys, einer mit einer unfassbaren Streak, weil er bisher noch in jeder seiner Profisaison über 1000 Yards Receiving verzeichnen konnte. Das könnte dieses Jahr eng werden, je nachdem, wie lange mit der Verletzung auch ausfällt. Aber wenn du dir so an Mike Evans und diese Rekordwerte und Rekorde auch zu Gemüte führst, was bleibt da für dich über?
Zwei Sachen eigentlich. Also erstens, die Liste von den Leuten, die 100 Receiving Touchdowns überhaupt erreichen, ist wahrscheinlich auch nicht wirklich lang. Ich meine, ja, 4 Leute waren schneller als er, aber hinter ihm sind wahrscheinlich, ich meine, ich weiß es nicht, aber ich würde raten, maximal 40 Leute oder so, wahrscheinlich weniger als das, die das überhaupt erreicht haben. Und das Zweite ist, gefühlt spielt Mike Evans ist irgendwie so der most underrated Receiver ever für mich. So, du hast es schon gesagt, er hat jede Saison über 1000 Receiving Yards und der rennt das Ding, der ist so reliable für die da drüben, aber irgendwie redet nie wer über ihn und er macht aber einfach sein Ding, so ihm ist das auch irgendwie nicht so wichtig, dass die Leute über ihn reden. Ist nicht so Diva-mäßig wie manche anderen Receiver, fittet da irgendwie nicht so in diesen Mold hinein und keine Ahnung, ist einer meiner Lieblingsreceiver auf jeden Fall anzuschauen, weil er nicht irgendwelche crazy Sachen macht, sondern das, was er macht, das kann einfach irgendwie keiner stoppen oder zumindest nicht über ein ganzes Spiel. Und deshalb ja, ist für mich einer der most underrated Spieler in der NFL und freue mich immer, wenn er gut spielt, freue mich immer, ihn anzuschauen und auch von ihm zu lernen. Und ja, ich kann mich noch erinnern, vor ein paar Jahren, als er noch nicht so lange in der Liga waren, war immer dieses, oh, der ist zu langsam, oh, der, jetzt ist er wieder fett zum Trainingscamp gekommen und so Sachen hat man immer gehört. Also man hat eigentlich immer nur negative Sachen von ihm gehört, aber trotz all dem liefert er einfach seit Jahren ab und keiner kann ihn irgendwie stoppen. Deshalb ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingsspieler, der Mike Evans.
Und er ist ja insgesamt 11. Receiver in der NFL-Geschichte, der über 100 Receiving Touchdowns fangen konnte, oder exakt 100 in diesem Fall. Ja. Die Liste, nur der Vollständigkeit halber für die interessierten Hörerinnen und Hörer. Jerry Rice mit 197, Randy Moss mit 156, Terrell Owens mit 153, Chris Carter 130, Marvin Harrison 128, Larry Fitzgerald, Cardinals All-Time Great 121, Antonio Gates 116, Tony Gonzalez 111, Tim Brown 100, Mike Evans 100, Steve Largent 100. Die vor ihm sind entweder schon in der Hall of Fame oder werden es mit an Sicherheit glänzender Wahrscheinlichkeit sein. Also eigentlich hat er das Ticket für die Hall of Fame schon gelöst. Der einzige übrigens, der aktiv noch in der NFL spielt und überhaupt in Schlagdistanz ist, ist Devante Adams mit 96 Touchdown Catches. Das ist schon eine ganz eigene Liga und damit haben wir auch einmal Mike Evans entsprechend gehuldigt. Wenngleich uns natürlich für alle Bucks-Fans extrem wehtut, Evans verlieren im Laufe des Spiels und dann in der Garbage Time Chris Godwin und diese hässliche Knöchelverletzung. Ich habe von einem dislocated ankle heute gelesen. Das liest sich mindestens so schmerzhaft, wie es dann wahrscheinlich auch tatsächlich ist. Und noch dazu absoluter Good Guy und auch jemand, der immer da war, immer performt. Deswegen wird spannend sein, wer in Tampa Bay kurz-, mittel- und langfristig dann auch die Pässe fangen wird. Deswegen.
Ich habe so ein Video von dem Godwin gesehen, als er da auf diesem Auto sitzt und sie haben seine Lippen gelesen und er hat einfach nur gesagt, back to work. Und das sagt schon viel über sein Spiel auch aus.
Deswegen wollen wir Woche 7 vielleicht nochmal ein klein wenig allgemeiner im Rückspiegel passieren lassen. Was wird aus dieser Woche für dich überbleiben?
Was überbleiben wird für mich, ist, dass die Steelers, letzte Woche habe ich, glaube ich, die Steelers und die Bears so in eine Schublade gepackt und einfach sehr dominant. Russell Wilson hat jetzt wieder gespielt, sehr dominante Performance. Vielleicht war das genau das, was er gebraucht hat, einfach so ein paar Wochen nicht spielen und jetzt wieder Vollgas rein. Steelers sind stark. Aaron Rodgers auf der anderen Seite, ich habe so ein bisschen mitbekommen, keine Ahnung, also irgendwie habe ich das Gefühl, dass er so ein bisschen im Stich gelassen wird irgendwie. Ein Play sticht mir jetzt in den Kopf, wo ich mich erinnern kann, was ich gesehen habe. Dieser Pick, wo er, ich glaube, Garrett Wilson hat er auf der Sideline gehittet. Und es war jetzt nicht wirklich ein crazy Catch oder so, den er machen müsste, aber er hittet ihn so auf der Chestplate, springt weg, Pick. Und da habe ich mir gedacht, so, oh, Aaron Rodgers, so, keine Ahnung, da habe ich ein bisschen für ihn gefühlt. Commanders fahren über die Panthers drüber. Commanders sind, glaube ich, ein bisschen so ein Sleeper. Nicht Sleeper, die spielen seit Wochen schon gut. Aber irgendwie, glaube ich, rechnet trotzdem irgendwie keiner mit denen. So in the long run. Kommt mir zumindest so vor. Die Texans verlieren gegen die Packers. Ich glaube, CJ Stroud hatte das statistisch gesehen schlechteste Spiel. Vielleicht ever, weiß ich nicht genau, aber er hat irgendwie 80 Yards oder so geworfen. Und was ich interessant fand, ich habe gelesen, dass die Packers ihn zu 48%, also knapp 50% von seinen Dropback-Passes haben sie ihn gepressured und 4-6 hat er kassiert. Und ich glaube, wir haben schon einmal drüber geredet und immer wenn eine Defense so aggressiv spielen kann und das funktioniert, dann ist das natürlich sehr, sehr schwer für die Offense, wenn die einfach keine Lösung finden kann dagegen. Und ja, und das hat sich dann eben in den Stats von ihm wiedergespiegelt. Sonst, ich schaue gerade so drüber ein bisschen. Chiefs 49ers war natürlich ein gutes Spiel. Aber die Chiefs holen das trotzdem. Ich meine, Patrick Mahomes hat jetzt, glaube ich, mehrere Wochen mehr Interceptions als Touchdowns geworfen. Und ja, ist halt die Frage, so wann das erste Team kommt, was ihn dafür bestraft. Weil normalerweise, wenn sowas passiert, dann ist es schwer für das Team. Aber die Chiefs haben trotzdem geschafft, eben zu gewinnen. Und vielleicht das Game of the Week, Ravens gegen Buccaneers. 41-31, auf jeden Fall ein gutes Spiel. Habe ich natürlich gar nicht mitbekommen. Aber Marlon Humphrey hat 2 Picks gehabt. Einer davon hat zu einem Touchdown geführt. Und gleich im nächsten Drive hat er Baker Mayfield nochmal gepickt. Der hat sich dann, glaube ich, zwar verletzt, aber ja, auf jeden Fall ein gutes Spiel von ihm. Und über die Ravens haben wir eh schon gesprochen. Ihre Offense ist einfach ultra stark momentan. Und wer auch immer die Ravens schlagen will, muss wahrscheinlich die Offense zuerst stoppen und dann schauen, dass er genug Punkte macht. Aber ja, ich glaube, das sind so die Sachen, die da ein bisschen rausgestochen sind. Die Colts haben gewonnen gegen die Dolphins. Aber ja, das sind so die Sachen. Du vielleicht noch irgendwas hinzuzufügen?
Ich hatte den ersten tatsächlich komplett freien Sonntag seit Mitte Juli. Also ohne Dienstreise, ohne NFL kommentieren, ohne Podcast aufzeichnen. Und wurde exzellent unterhalten von Detroit und Minnesota. Dass Minnesota früh in Führung geht, stimmt, dass Detroit zurückschlägt, dass Minnesota nochmal zurückkommt, dass es dann last second Field Goal ist. Also einfach die Art und Weise, wie NFL-Spiele hin und her wogen können und das Ganze mit zwei richtig coolen Teams, die sie noch dazu ein weiteres Mal mindestens in dieser Saison noch sehen werden. Das war schon ziemlich cool und dementsprechend war das für mich auch nett anzusehen, mal mit den Füßen nach oben und einfach NFL-Football genießen. Das wird dann kommende Woche oder diese Woche nicht ganz so sehr sein, aber die Minnesota Vikings spielen da ein klein wenig eine Rolle in meinem Leben, weil sie mit den Los Angeles Rams Thursday Night Football eröffnen werden und ich das dann, glaube ich, gemeinsam mit Arik Bredendieck begleiten darf. Deswegen coole Partie, auf die ich mich auch sehr freue. Auch das erste Mal wirklich in voller Länge dann exposed, was die Vikings anbelangt, nachdem ich mir am Sonntag natürlich, muss man fast sagen, die Red Zone zu Gemüte geführt habe. Wenn du Football verfolgst, wie schaust du? Einzelspiele oder wenn du, wie jetzt am Sonntag, wirklich auch einen freien Sonntag zur Verfügung hast, sind es Einzelspiele, ist es die Red Zone? Wie verfolgst du Football?
Früher war ich so ein Red Zone-Typ, also als ich hier noch nicht in Amerika war, einfach wegen Fantasy-Football, weil das dann halt irgendwie das Einzige, was wirklich zählt, sind die ganzen Touchdowns und machen deine Leute Touchdowns. Aber jetzt, wenn ich schaue ich am liebsten eigentlich so ein einzelnes Spiel. Maximal zwei nebenher, aber finde ich eigentlich irgendwie cooler. Dann kriegt man den Flow viel besser mit. So für mich persönlich, wenn ich Red Zone schaue, die machen eigentlich einen sehr guten Job, das dann auch immer so ein bisschen zu erklären. So, okay, das und das ist jetzt gerade passiert und jetzt sind sie in der Red Zone oder jetzt ist gerade dieses Szenario. Aber für mich persönlich ist das dann manchmal auch ein bisschen zu stressig und schaue ich am liebsten eigentlich, so wie du gerade erzählt hast, ein einzelnes Spiel und konzentriere mich da drauf und habe meine TV-Timeouts, um irgendein Essen holen zu können oder so. Und ja, ist ein bisschen entspannender.
Ich habe nur zwei Fragen. Und eine hat mit einem ehemaligen deiner Teamkollegen zu tun, nämlich mit JJ Watt. Der hat während dieser letzten Tage auf Twitter geschrieben, Cliff Kingsbury has to be assistant coach of the year right now. No? Is there any major contender I'm missing at this exact moment in the season? Cliff Kingsbury, auch für dich assistant coach of the year, oder gibt es noch andere, die dir in den Sinn kommen?
Ich bin da immer ein bisschen reserviert, glaube ich, weil ich fest davon überzeugt bin, dass es halt die Spieler sind. Weil die Coaches, die nehmen ihr Scheme immer überall hin mit und die spielen eigentlich immer das, was sie spielen. Natürlich tweaken sie es ein bisschen so, je nachdem, was sie für Spieler haben. Aber im Großen und Ganzen callen die eigentlich immer dasselbe und sind eigentlich immer derselbe Coach. Aber ja, auf der anderen Seite, so wie es gerade läuft bei denen, ja, warum nicht? Würde ich auf jeden Fall dafür voten. Aber generell bin ich da eher immer mehr auf der Seite von den Spielern, weil ich mir denke, der könnte genauso gut dort sein, aber wenn Jaden Daniels nicht Jaden Daniels ist und nicht so spielt, wie er gerade spielt, dann ist er wahrscheinlich nicht in dieser Konversation, obwohl er vielleicht genau 1:1 dieselben Plays gecallt hätte. Aber ja, ich auf jeden Fall sehr cool, sowohl JJ als auch Cliff zu sehen, dass das einfach funktioniert. Ist cool, dass er eben da von Arizona hat da schwere Zeit gehabt, irgendwie der Cliff, und hat halt nicht so funktioniert, wie er das wollte. Dann mal kurz im College und jetzt ist er wieder zurück und rennt einfach.
Ich habe mich unlängst mit einem NFL-Beobachter klein wenig ausgetauscht und gesagt, eigentlich sind Brian Flores, der in Minnesota diese Crazy Deep koordiniert, oder Vance Joseph, der wahrscheinlich der Hauptgrund ist, dass diese Broncos-Squad, die wissen wahrscheinlich selber nicht mal, wie sie bei 4-3 angelangt sind, und er mit dieser Defense sicher großen Anteil daran hat. Das wären jetzt irgendwie so instinktiv Coaches, die für mich noch in der Konversation sind, und Assistant Coach of the Year ist dann irgendwie immer wie Coach of the Year irgendwelche Up-and-Comer, die was unfassbar Tolles binnen kurzer Zeit kreiert hatten, aber dann wird dann irgendwie die Exzellenz eines Menschen, der das schon seit vielen Jahren macht, nicht ganz geschätzt. Ich glaube, wenn du einen Coach of the Year krönen müsstest, dann müsste Andy Reid theoretisch jedes Jahr Finalist sein, aber so sind es dann halt die Stefanskis und Rabels und was Gott das alles für Coaches, die schon Coach of the Year bekommen haben. Und beim Assistant Coach of the Year könnte man sich auch Ben Johnson nennen, also wenn man sich diese Lions Offense ansieht und wie in sync das alles ist und wie gut das alles ist. Der ist wahrscheinlich schon zu overhyped, dass er noch für diesen Award in Frage kommen würde. Aber wenn wir einfach bei Assistant Coaches sind, bei Offensive Coordinator oder bei Defensive Coordinator, wer war von denen, die du seit deiner Karriere in der NFL hattest, der für dich Beste?
Also wer zumindest für mich persönlich am impactvollsten war, glaube ich, oder der einfach, mich sehr unterstützt hat und all das, war Vance Joseph. Der war bei uns Defensive Coordinator meine ersten 2 Jahre. Damals, als Cliff noch da war bei uns. Und ich weiß nicht wieso, aber der ist irgendwie immer in meinem Corner gewesen und war immer sehr positiv zu mir. Und man darf nicht vergessen, dass so Coordinator generell sehr viel auf ihren Schultern tragen und generell sehr viel auch andere Sachen zu tun haben, und die müssen jetzt nicht zwingend mit einem Tight End reden oder generell wem von den Offense und so. Und deshalb, das habe ich immer sehr geschätzt, dass der da immer dran war und immer gefragt hat, wie es geht, und auch oft mir gesagt hat, hey, probier mal so und dies, und hat auch probiert, mich zu coachen, soweit das halt ging für ihn. Deshalb, der bleibt auf jeden Fall so in meiner Erinnerung, dass er irgendwie immer so an meiner Seite oder in meinem Corner quasi war.
Und normalerweise würde ich dich jetzt an der Stelle fragen, worauf du dich in Woche 8 der NFL am meisten freust. Aber würde meinen, diese Frage, die vertagen wir ein klein wenig bis Samstag. Wenn es im American Football Zentrum in Salzburg, dann heißt Winter Day Football O'Clock on Tour. Ab 19 Uhr werden wir unsere Talks und vor allem die Live-Aufzeichnung des Podcasts beginnen. Alles, was wir dort besprechen werden, widmet sich natürlich der Miami-Partie vor der Miami-Partie. Das heißt, fürs Live-Publikum wird es da sicher interessante Einblicke geben. Die komplette Folge, die erscheint dann wie immer regulär an einem Mittwoch, also heute in einer Woche. Bedeutet für uns auch, dass wir eine Mini-Bye-Week haben von 1,5 Wochen, wo wir uns nicht hören werden. Ich hoffe, das wird für dich erträglich sein, oder wahrscheinlich stellst du fest, eigentlich ist mein Leben viel, viel besser ohne Football Talk. Meines ist es definitiv nicht. Schätze das immer extrem, dass du so lange, so ausführlich Zeit nimmst. Natürlich auch diese Woche war schön, wie immer, mit dir über American Football geplaudert zu haben. Wir hören uns in bereits 3 Tagen wieder. Danke, Bernhard.
Ich glaube, es wird genau das Gegenteil sein. Ich glaube, ich werde depressiv auf meiner Couch sitzen und sagen, ich würde gerade am liebsten in einem Zoom-Call sein. Na, Spaß. Na, also ich freue mich natürlich auch immer sehr, mit dir zu quatschen und auch eure Fragen zu beantworten. Deshalb, mein Dienstag wird sicher etwas leerer sein als sonst. Aber dafür haben wir dann hoffentlich ganz viel Elan für den coming Dienstag und wird sicher wieder schön dann.
That's the spirit. Danke dir fürs Zeitnehmen.
Danke dir.
Football. Oh, wow.